Der Bundesgerichtshof ist zu dem Schluss gekommen, dass eine Gruppe, die sich als Gruppe erkennbar ist, das heißt zum Beispiel Klamotten hat oder bei Fußballspielen auch unter einem bestimmten Namen auftreten und Straftaten begehen, in diesem Fall sogenannte Drittort-Auseinandersetzungen, also verabredete Schlägereien, ja, abseits der Städte, in, wie man so sagt, Feldwald, Wiese oder in einem abgelegenen Industriegebiet vielleicht auch, dass das eben Straftaten sind, und weil sie die als Gruppe machen, sind sie eine kriminelle Vereinigung. Konkret betraf es dabei die Hooligans Elbflorenz, also eine Gruppe aus Dresden. Dieser Prozess, der läuft schon seit vielen Jahren durch die verschiedenen Instanzen, und der BGA hat jetzt praktisch das letztinstanzliche Urteil da gefällt. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr anfechtbar. Und was praktisch dann passiert ist, ist, dass das sozusagen die Signalwirkung war, okay, Hooligan-Gruppierungen, also erstmal Hooligan-Gruppierungen, vielleicht auch andere Fangruppierungen, darauf kommen wir ja vielleicht auch noch zu sprechen, im Fußballumfeld, die Straftaten begehen und als Gruppen erkennbar sind, können kriminelle Vereinigungen sein. Und das ist natürlich, da haben dann verschiedene andere Gruppen, die ja ähnliche Dinge praktizieren, wie die Hooligans Elbflorenz seinerzeit, haben aufgehorcht und haben gedacht, Moment mal, das ist gefährlich für uns, und haben dann, um vielleicht Ermittlungen vorzubeugen, gesagt, ja, wir lösen uns auf. Inwiefern die sich jetzt tatsächlich auflösen? Also die Menschen sind ja auf jeden Fall noch da, die freundschaftlichen Beziehungen zueinander, die werden auch vorher bestehen, und möglicherweise gehen sie auch noch ihren Aktivitäten nach. Also da ist jetzt die Frage, geht es jetzt sozusagen einfach nur in die Klandestinität? Werden in Zukunft sozusagen Gruppen einfach nicht mehr öffentlich auftreten, und wenn sie diesen Aktivitäten nachgehen wollen, und sagen, wir sind hier, wir machen solche Sachen als Einzelpersonen und nicht mehr als Gruppe. Ob da sozusagen dieses Urteil dann auch wirklich die Wirkung entfaltet, die sich der BGH da gewünscht hat, da bin ich so etwas skeptisch. Aber Ergebnis ist erstmal, dass eben, ja, fast ein halbes Dutzend Gruppen die Auflösung bekannt gegeben hat. Vielleicht folgen da auch noch ein paar andere nach. Aber inwiefern diese Gruppen dann tatsächlich jetzt auch nicht mehr in Erscheinung treten und einfach nicht mehr existieren, das ist eben eine andere Frage.
Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass die Ermittlungen gegen die Dresdner Hooligan-Gruppe Elbflorenz schon länger andauern. Und da gab es ja auch 2013 schon ein Urteil des Bundesgerichtshofs zu den sittenwidrigen Auseinandersetzungen, also eben diesen verabredeten Kämpfen oder das, was man dann so in der Hooligan-Szene als dritte Halbzeit bezeichnet. Was hatte das denn bislang für Konsequenzen? Also wie hatten da so eine Szene auch darauf reagiert, wenn es damals eben ja Auflagen, wenn man das so sagen kann, Auflagen für so eine verabredeten Kämpfe gab? Also wie konnte man dem vielleicht auch schon entgehen?
Also ich meine, generell muss man ja praktisch bedenken, dass dieser Hooliganismus, von dem wir hier sprechen, diese sogenannten Drittort-Auseinandersetzungen, dass sich zwei Gruppen vorher absprechen, sagen, mit so und so vielen Leuten treten wir hier an, also irgendwie 15 gegen 15 oder 20 gegen 20 oder mehr oder weniger, wie auch immer. Das ist sozusagen auch schon das Ende einer Entwicklung. Also der Hooliganismus hat ja in Deutschland in den 80er Jahren angefangen, Hochzeit vielleicht Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und zu der Zeit fand das ja noch in den Stadien, rund um die Stadien statt. Und dann hat man praktisch da die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, man hat die Stadien, die Infrastruktur dort ausgebaut, man ist präsenter gewesen mit Ordnern, mit Polizei, dann hat sich das sozusagen verlagert in das Stadionumfeld, dann hat sich's weiter verlagert in die Innenstädte und auf die Anreisewege. Und sozusagen der letzte Schritt dieser Entwicklung war, um praktisch unseren körperlichen Auseinandersetzungen hier auszutragen, haben die Hooligan-Gruppen dann gesagt, wir gehen praktisch in die völlig unbewachten Räume, versuchen uns völlig der Kontrolle zu entziehen, was auch, muss man sagen, den Effekt gehabt hat, dass es sich in gewisser Weise auch ein bisschen verregelt hat. Also dieser Hooligan-Kodex, von dem immer die Rede ist, sagen ein ungeschriebenes Gesetz, an das sich alle gehalten hat. Man muss das so ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil die Frage ist, inwiefern das tatsächlich ein Kodex war, an den sich alle gehalten haben, auch schon in den 80er, 90er Jahren. Das wurde damals schon beklagt von den Aktiven, dass sich daran eben nicht alle halten. Aber wenn der irgendwo eingehalten wurde, dann wahrscheinlich am ehesten bei diesen Drittort-Auseinandersetzungen, weil da praktisch, ja, das sozusagen ein relativ geregeltes Setting war und sozusagen auch alle ja daran mehr oder weniger freiwillig, oder nicht mehr oder weniger, die haben daran freiwillig teilgenommen. Das heißt, es ist tatsächlich immer mehr zu einer in Anführungszeichen sportlichen Geschichte geworden. Nicht wirklich sportlich, weil es eben noch nicht irgendwie verbandsrechtlich geregelt ist. Und das ist sozusagen das Interessante, dieses Urteil des BGH dazu der Sittenwidrigkeit dieser Auseinandersetzung sagt, es muss da bestimmte Regeln geben und es muss vor allem Leute geben, die die Regeln oder das Nicht-Einhalten von Regeln sanktionieren. Denn wir befinden uns ja eigentlich da schon in einem Rahmen von ja einer bestimmten Form von Kampfsport. Das ist eine einmalige Form von Kampfsport, weil da sozusagen mehrere Leute gleichzeitig gegeneinander antreten. Das gibt es bis heute noch nicht, so eine Kampfsportform. Aber es gibt sozusagen schon Bemühungen, sowas zu etablieren. Es gibt zum Beispiel, wurde schon mal ausgetragen, jetzt in Osteuropa, aber auch unter Beteiligung von deutschen Organisatoren, ein Teamfight Championship, wo sozusagen 2x5 Leute in einem Boxring gegeneinander antreten, unter den Regeln von Mixed Martial Arts. Also es ist weitgehend alles erlaubt, bis auf einige wenige Dinge. Und dieses Einhalten, das wird eben überprüft oder garantiert durch 5 Kampfrichter, die sich das Ganze anschauen. Also was wir beobachten können, ist, dass sozusagen diese Praxis, die einmal von Fußballfans ausging, offensichtlich immer mehr so zu einem Sport sich entwickelt. Und die Frage ist, wo ist da dann sozusagen noch der Unterschied zu anderen Sportarten in Anführungszeichen?
Aber eigentlich, wenn sich die Hooligan-Gruppen oder die Personen untereinander verabreden, irgendwo auf dem Feld oder im Wald, sich da zu schlagen, dann ist es ja so ein gegenseitiges Einvernehmen, wo erstmal niemand drumherum in Mitleidenschaft gezogen wird. Da stellt sich vielleicht auch die Frage hinter, welche Intention hinter diesen Urteilen zur Kriminalisierung von Hooligans und Fußballfans steckt. Wie würden Sie denn da die Urteile des Bundesgerichtshofs bewerten, wenn da jetzt sogar kriminelle, also Hooligan-Gruppen kriminelle Vereinigungen sein können, wenn sie eben so eine dritte Halbzeit abhalten?
Genau, also das war praktisch gegenseitiges Einvernehmen. Das sind Körperverletzungen, die nicht verfolgt werden, wie zum Beispiel auch bei Sadomaso. Sexpraktiken ist es ja auch so, wird auch nicht verfolgt, sind aber auch Körperverletzungen. Man dachte eben, das wäre analog, oder das war dann auch die Position der Verteidigung der Hooligan-Gruppen. Und der BGH hat gesagt, nein. Die Frage ist, was für eine Agenda wird dabei verfolgt? Es geht, glaube ich, eigentlich darum, dass sozusagen körperliche Gewalt sukzessive immer mehr tabuisiert ist. Und es geht auch darum, dass man das sozusagen einfach nicht dulden will, dass sozusagen diese Hooligan-Gruppen sich sozusagen als Kultur etablieren. Ob man das mit Gesetzen und sagen auch mit immer schärferen oder sagen wir nicht schärferen Gesetzen, aber mit einer immer härteren Auslegung der Gesetze wirklich erreicht, also dass man damit jetzt mit krimineller Vereinigung, also das ist ja eigentlich ein Paragraph, ja, der wohl ursprünglich eher die Intention hatte, damit gegen organisiertes Verbrechen vorzugehen, gegen Waffenhandel und Menschenhandel oder sowas, dass man das jetzt praktisch auf auf Hooligans anwendet, das ist so ein bisschen, empfinde ich das als Kanonen auf Spatzen, und die Intention ist wahrscheinlich einfach, sozusagen dieses Problem der Fußballgewalt in die Schranken zu weisen. Es ist nur so, dass es hier ja eigentlich, das ist ja schon sozusagen das Ausweichen von Fußballgewalt an Orte, wo man eigentlich niemanden mehr, in Anführungszeichen, niemanden mehr stören wollte, beziehungsweise wo einen niemand mehr stört.
Dennoch treten ja Hooligans durchaus störend auf, vor allem in den letzten Monaten, wenn man sich da die Hooligans gegen Salafisten-Demos angefangen da in Köln anschaut, wo es eben auch zu ziemlichen Ausschreitungen gegen Polizisten und gegen Demonstrierende kamen, oder auch Hooligans sollen sich auch aktuell bei Pegida mit beteiligen und treten da als Ordner auf, und denen wird sogar wie von dem Podium gedankt. Wie treten denn da die Hooligans dennoch als Gefahr auf?
Das ist in meinen Augen sozusagen der entscheidende Fehler oder der Denkfehler, der da gemacht wurde. Also ich denke sozusagen, solange sich diese Gruppen da untereinander auf der Wiese schlagen, wäre das ja relativ unproblematisch. Problematisch wird es, wenn die Fähigkeiten, die sie dort praktisch erwerben und erlernen, wenn sie die einsetzen in anderen Sozialräumen, also zum Beispiel im Fußballstadion oder in der Stadt, und dort zum Beispiel Gruppen bedrohen. Und sowas gibt es. Also auch die Gruppen, die jetzt da sich aufgelöst haben, zum Beispiel die Gruppe in Aachen, die sind ja dafür bekannt, dass sie involviert waren in dieses Bedrohungsszenario gegen die Aachen Ultras, also eine antirassistisch engagierte Ultragruppierung, also Fußballfangruppierung bei Alemannia Aachen. Die wurden da praktisch so weit bedroht und auch wirklich tätlich angegriffen, und darin war diese Gruppe involviert, diese Hooligan-Gruppe aus Aachen, dass die sich dann schließlich aufgelöst haben, beziehungsweise aus dem Stadion zurückgezogen haben. Und dann ist natürlich, dann haben wir praktisch wieder eine Rückwirkung von diesen Hooligan-Gruppen in das gesellschaftliche Leben. Und dann, da muss man dann auf jeden Fall dagegen vorgehen. Aber das taucht ja in diesem BGH-Urteil überhaupt nicht auf. Weil da muss man praktisch sensibel sein, oder da hätte man sensibel sein müssen. Aber gegen diese Gruppierungen in Aachen wird ja auch nicht vorgegangen, obwohl diese Bedrohungsszenarien existieren, ja.
Vielleicht abschließend, Herr Gabler, weil Sie das auch vorher schon mal angesprochen haben. Wir haben jetzt uns auf Hooligan-Gruppen konzentriert, aber dieses Urteil des BGH, dass ja auch Gruppen zu kriminellen Vereinigungen werden können, das hat wohl auch Auswirkungen auf die gesamte Fußballszene. Welche wären denn das? Also, oder welche anderen Gruppen sind denn da auch noch mit gemeint?
Ja, also es ist im Prinzip, sagt dieses BGH-Urteil ja, Gruppen von Leuten bei Fußballspielen, die Straftaten begehen und als Gruppen erkennbar sind, können bitte potenziell kriminelle Vereinigungen sein. Und also so zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt es bei Einzelpersonen auch, die in anderen Gruppen tätig sind. Und jetzt ist die Frage, also beginnen Ermittlungsbehörden vor dieser Erfahrung, das jetzt auch auf andere Gruppen auszuweiten? Und da geht es jetzt nicht nur irgendwie um Hooligan-Gruppen, die Verbindung ins Rockermilieu haben. Das spielt ja alles bei dem BGH-Urteil keine Rolle. Es könnte also auch um Ultragruppierungen gehen, die zum Beispiel auch nur andere Formen von Straftaten begehen. Und nicht mehr unbedingt Körperverletzungen, sondern zum Beispiel Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz, weil sie in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik-Fackeln eingesetzt haben oder Landfriedensbruch, solche Geschichten, wo ja immer mal wieder auch gegen Ultragruppen ermittelt wird. Und damit würde man dann beginnen, wirklich ja viele hunderte Menschen zu kriminalisieren, junge Menschen in Deutschland zu kriminalisieren, die in erster Linie zum Fußball gehen. Das Problem ist ja auch immer, dass die kriminelle Vereinigung sozusagen die ganze Gruppe betrifft und nicht unbedingt den einzelnen Straftäter. Das heißt, es wird die ganze Gruppe kriminalisiert, weil man davon ausgeht, dass aus dieser Gruppe heraus Straftaten begangen werden. Aber dadurch ja entsteht auch so eine Art Sippenhaft. Das ist schon bedenklich. Und was bedenklich ist, ist dieser Paragraph 129, weil er eben gegen organisiertes Verbrechen ursprünglich mal gedacht wurde, ermöglicht sehr weitreichende Ermittlungsmethoden. Und man muss es jetzt mal weiter abwarten, aber so ein bisschen die Befürchtung ist, dass da jetzt sozusagen wirklich massiv gegen eine Jugendkultur mit wirklich sehr weitreichenden Ermittlungsmethoden und auch sehr weitreichenden Rechtsmethoden praktisch dann da eingegriffen wird.